Ja, danke Markus. Ich war ja letzte Woche auch schon hier mit Jonas. Ich sehe den nicht mehr, der ist irgendwo. Er hat sich versteckt. Der Jonas, der wird nachher auch noch kurz was sagen. Genau, ich freue mich auch heute wieder bei euch zu sein. Wie gesagt, ich war selber Missionar. Wir waren 12 Jahre in Spanien als Missionare. Als wir wiederkamen, sind wir hier in die Gegend gezogen, vor 6 Jahren mittlerweile schon, und waren dann 3 Jahre tatsächlich hier bei euch in der Gemeinde. Ich wohne immer noch in Enzling. Unter Münchheim, das heißt gar nicht so weit weg. Bin jetzt seit ein paar Monaten bei UM. Zwischenzeitlich musste ich einen kleinen Umweg gehen über Elektriker, weil das Leben einfach so gespielt hat. Das hatte ich früher mal gelernt. Und freue mich jetzt wieder unterwegs zu sein für Mission. Meine Familie kennen manche auch, 3 Kinder. Die Salome hat letztes Jahr hier Top Teens, heißt es, gell? Abschluss gemacht. Also ist durchaus, wir haben doch durchaus eine Verbindung zu euch. Und ich freue mich tatsächlich hier zu sein und den einen oder anderen mal wieder zu sehen. Ich freue mich auch, Leute zu sehen, die ich nicht kenne, weil das heißt, entweder habe ich ein schlechtes Gewissen, das nicht so schlechte Erinnerung, oder es sind neue Leute dazugekommen. Genau. Ja, ich bin heute hier, bin beruflich hier, und das ist schön für mich, denn ich darf das beruflich machen, was mein Herz sowieso macht, nämlich an Mission zu denken und Menschen und Gemeinden für Mission zu begeistern. So beschreibe ich immer gern meinen Beruf. Das ist meine Arbeit, das heißt, ich reise viel rum und darf das machen, nämlich Menschen und Gemeinden für Jesus begeistern in allen möglichen verschiedenen Kreisen oder einfach in Gesprächen. Am Freitag war ich im IKEA in Ludwigsburg und habe mich dort auf halber Strecke mit jemandem getroffen, einfach um Gespräche über Mission und Berufung zu haben. Da gibt es gratis Kaffee, bietet sich an. Genau, das bin ich. Ja, ich bin auch nicht da, einfach nur von OM zu berichten, das kommt schon, und ich habe auch einen kleinen Impuls für uns alle dabei. Das ist natürlich, bringe ich mit OM, aber ich bringe hier nicht eine Fahne, sondern du hast es schon gesagt, es geht darum, was tut Gott in der Welt. Und das ist wirklich mein Anliegen. Und das wird auch ein bisschen der Schwerpunkt sein heute. Ich muss immer mal wieder nach hinten gucken, könnt ihr das schon mal? Genau. OM. Ich muss jetzt aufpassen, ich habe jetzt hier die Wahnsinnsherausforderung, mit ganz vielen verschiedenen Sachen gleichzeitig zu arbeiten. Operation Mobilisation, genau darum geht es. Du hast schon gesagt, OM. Es geht wirklich darum, es ist eine Aufgabe, eine Operation, eine Aufgabe, für Mission zu mobilisieren, zu begeistern, zu einzuladen, zu helfen auch Gemeinden zu helfen, missionarisch zu denken, auch Menschen, die jetzt vielleicht nicht so viel Zeit haben, sagen, ich werde mein ganzes Leben in die Mission gehen, aber sagen, ja, aber vielleicht 2 Wochen. Vielleicht 2 Monate, vielleicht im Urlaub, vielleicht in einer gewissen Zwischenzeit, die ich habe. Das war so schon immer das Anliegen von George Ferber, Mission nicht nur für irgendwelche Spezialisten zu machen, sondern Mission für alle zugänglich, weil den Auftrag haben wir ja alle, in die Mission zu gehen. Seit 57, wir haben das gehört, wir sind ungefähr 5.400 Mitarbeitern. Ich finde, die Zahl ist ein bisschen gefaked. Ich glaube, dann ist nämlich ganzen Kinder und so auch mitgerechnet. Aber es ist eine ganze Menge, und in gewisser Weise gehören die natürlich auch dazu. Also wir sind schon eine ganze Menge. Hier steht jetzt 130 Nationen, jetzt waren wir beide falsch. Aber hier unten steht dann, aus über 130 Nationen. Sollte auch lesen können. Also wirklich ein sehr, sehr internationales Team in 147 Ländern und auf 2 Schiffen. Wir haben jetzt wieder 2 Schiffe. OM hat mittlerweile das 5. Schiff gekauft, dazu gleich noch ein bisschen mehr. Also OM Deutschland, OM in Mosbach ist nur bedingt richtig, dass OM in Mosbach ist, denn OM ist eigentlich tatsächlich überall auf der Welt und ist unabhängig. Wir gehören alle zusammen, aber es gibt so den Direktor, der sitzt, glaube ich, in Singapur. OM Deutschland ist in Mosbach, aber es gibt eben ganz viele nationale Büros, zum Beispiel OM Nepal bzw. Himalaya. In Nepal. Es ist ganz dezentral eigentlich organisiert und dadurch auch ein riesengroßer Apparat. Und unser Fokus ist ganz viel auch tatsächlich, nicht nur aus dem Westen zu kommen und irgendwo in einem, wie wir sagen, Drittweltland zu arbeiten und zu kommen und zu zeigen, wie es geht, sondern Menschen zu befähigen und an Einheimische abzugeben und ihnen zu helfen, beziehungsweise auch von ihnen zu lernen und eine Gemeinsamkeit, also nicht Mission, wie man es früher gemacht hat, man kommt, man weiß alles besser und man macht und zahlt. Sondern Mission ist tatsächlich auch Menschen zu befähigen, ganz besonders, und sich dann auch wieder zurückzuziehen, beziehungsweise in eine Partnerschaft zu kommen und auf einer Augenhöhe zu arbeiten. Du hast auch angesprochen, Markus, in deinem Gespräch mit deinen Klassenkameraden und überhaupt in ganz vielen Gesprächen kommt man ja immer wieder darauf, was so alles nicht so gut läuft in der Welt. Und da ist eine ganze Menge. Da ist wirklich eine Menge. Und da könnte man sich drauf fokussieren. Und selbst wenn die Hälfte der Fake News tatsächlich fake ist und nur die andere Hälfte richtig, oder selbst wenn es nur ein Teil davon ist, oder selbst wenn nur ein bisschen von dem, was man so alles hört, tatsächlich so ist, dann leben wir in einer Welt, die tatsächlich ein bisschen schief liegt. Wo einfach vieles nicht so läuft, wie es, glaube ich, nach Gottes Willen laufen sollte. Da braucht man nicht weit gehen, das fängt hier lokalpolitisch an, geht politisch überhaupt überall hin. In Deutschland, da ist bestimmt relativ wenige von uns sind zufrieden, wie es läuft. Noch weniger wüssten tatsächlich, wie es funktioniert, wie man es besser machen könnte. Es sind Herausforderungen weltweit und das ist wirklich ja, eine Herausforderung. Und ich habe hier eine Zahl an die Wand geschmissen. Wer weiß, wie viel das ist? 3 Milliarden. Wir haben es, glaube ich, letzte Woche sogar schon gehört, die Zahl. 3 Milliarden Menschen. Wir haben ungefähr 8000 Menschen, 8 Milliarden Menschen auf dieser Erde lebend heutzutage. Tendenz täglich zunehmend. Und man geht davon aus, dass etwa 3 Milliarden, je nachdem, welche Statistik man nimmt, aber ich glaube, da Jonas hat letzte Woche von 2 Milliarden, die vielleicht verlässlicher werden, aber selbst das ist eine ganze Menge Menschen, die heutzutage nicht die Möglichkeit haben, überhaupt sich für den Glauben zu entscheiden. Die haben nicht mal die Möglichkeit, sich gegen den Glauben zu entscheiden, weil sie keine Ahnung davon haben. Weil es keine Bibeln in ihrer Sprache gibt, weil es keine Christen in ihrer Nähe gibt, weil sie noch nie von Jesus gehört haben. Also wie der Jonas jetzt gesagt hat letzte Woche, Jesus, wer ist das? Ist das ein Typ aus Kathmandu? Das ist die Realität für etwa 3 Milliarden Menschen. Nicht wie bei uns, wo man eine Kirche hat, irgendwie, ob man hingeht, ist einem selber freigestellt. Oder wo man Christen vielleicht auf der Arbeit kennt, auch wenn man sagt, ich möchte das nicht. Und auch die Leute sind ein Stück weit natürlich, also verloren sind sie sowieso und unerreicht irgendwie auch. Aber Menschen tatsächlich, die nicht die Möglichkeit haben, heutzutage 2023, sich für oder gegen Jesus zu entscheiden, weil sie keine Ahnung haben von ihm, von seiner Liebe, von seiner Existenz. Sie leben in ihrer Welt, sie leben mit ihren Göttern, Geistern, Weltbild. Ganz viel davon spielt sich in islamischen Gegenden ab, aber nicht nur, also 3 Milliarden. Und ich möchte euch mal ganz kurz einladen, darüber nachzudenken. Sich das vor Augen zu halten, 3 Milliarden Menschen, oder brechen wir es ein bisschen runter, da, wo ihr lebt, in eurem Umfeld hier, Schwäbisch Hall, Großgebiet, Menschen, die verloren gehen, die nach unserem Verständnis nicht Jesus kennen, nicht seine Liebe kennen, nicht seine Freiheit, seinen Frieden kennen und dann noch die vielen dazu, die wirklich nicht mal annähernd die Möglichkeit haben, weil es einfach nichts in ihrer Sprache gibt, nichts in ihrer Umgebung. Was macht das mit uns? Oder macht es überhaupt was mit uns? Berührt es unser Herz, dass Menschen auch heute noch nicht von Jesus wissen? Wir haben ein paar Verse in der Bibel, das sagt Jesus selber. Er guckt die Menschenmenge an. Und als er die Menschenmenge anguckt, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Gemeinde oder seine Ernte aussende. Als Jesus die Menschenmenge ansah, da dreht es ihm den Magen um. Der ein oder andere hat das bestimmt schon in irgendeiner Predigt gehört, dass das da steht. Da dreht es ihm den Magen um. Also das hat ihm wirklich wehgetan. Er hatte nicht einfach nur darüber nachgedacht, die kommen halt nicht in den Himmel oder ja, die wissen halt nicht so richtig, wie es funktioniert. Sondern es hat was mit ihm gemacht. Das hat ihn berührt. Wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und wir wissen, dass Schafe eigentlich ziemlich dumm sind, die ohne Hirten, ohne Organisation tatsächlich nicht überleben können. Und so geht es den Menschen, die ohne Jesus, die ohne Gott, die ohne diese Hoffnung, die wir haben, aufwachsen, leben, vegetieren, eben kein echtes Leben haben. Die gehen einfach in die Irre. Die können nicht überleben, sie können nicht ewig leben. Sie haben kein echtes Leben. Und ich möchte euch einladen, darüber euch Gedanken zu machen. Damit euch selber auch einfach ins Gespräch zu gehen, in eurem eigenen Herz und vielleicht sogar Jesus fragen, Herr, ja, was willst du, dass ich in dem mit dieser Zahl anfangen. Oder sogar Jesus sagen, Herr, ich würde gerne tatsächlich die gleiche Liebe für die Menschen spüren, die du spürst. Ich habe das immer mal wieder schon gebetet, weil ich merke, dass man doch sehr selbstzentriert ist und sehr an sich, um sich herum denkt und dann ganz oft vergisst, dass es Menschen gibt, denen es noch viel schlimmer geht, viel schlechter geht und Menschen, die tatsächlich überhaupt gar nicht diese Hoffnung haben. Vielleicht geht es ihnen materiell gut, aber wenn wir längerfristig drüber nachdenken. Jesus, gib mir diese Leidenschaft, gib mir auch Bauchweh, wenn ich daran denke. Gib mir auch wirklich eine Leidenschaft dafür, dass Mission, einen Auftrag, das Evangelium weiterzubringen, auch was mit mir zu tun hat. Jetzt müssen wir nicht alle nach Nepal ziehen oder sonst irgendwo hin. Müssen wir nicht. Wir können es vor der Haustüre anfangen. Aber wir müssen auch gehen. Manchmal muss man auch seine Komfortzone lassen. Und als Gemeinde, und ich bin da sehr begeistert von euch, weil seit ich euch kenne, ist Mission hier schon immer ein Thema. Das ist nicht in jeder Gemeinde so. Finde ich schön. Aber auch da, auch dieses Feuer immer wieder aufrechtzuerhalten. Heute wieder Detlef, die sorgen schon dafür, dass das passiert. Es gibt bestimmt noch den einen oder anderen, der das auch macht. Aber wirklich die Einladung an alle, macht es zu eurem Thema. Nehmt es mit auch ins Gebet. Es gibt so viele Menschen, auch heute noch, die tatsächlich in diesem ganzen Chaos nicht wissen, wo sie mal hingehen, beziehungsweise nach unserem Verständnis nicht wirklich gerettet sind. Genau, George Ferber, unser Gründer, der ist dieses Jahr gestorben. Schade, ich habe ihn nicht mehr persönlich kennengelernt, der war wirklich ein Original. Mit seiner Weltkartenjacke, das war so sein Markenzeichen. War ein sehr, sehr optimistischer Mensch und hat dadurch auch viel erreicht. Und dieser Satz eben auch, wenn wir diese 3 Milliarden sehen, wenn wir diese Notwendigkeit von Mission und Predigen und auch dieses ganze Chaos in der Welt sehen, wir wissen, das Evangelium ist die einzige Lösung für alle Probleme, die wir haben, auf irgendeine Art und Weise. Dann sagt er, wir werden vorwärts drängen, bis jede Kreatur das Evangelium gehört hat. Die Welt ist unser Ziel. Es ist gut, dass es solche Menschen gibt, die nach vorwärts drängen und die auch Leute motivieren und mobilisieren und begeistern und Leute mitnehmen. Das ist OM. Das ist so ein ganz kleiner Überblick über was wir sind, was unsere Leidenschaft ist. Gleich werden wir noch einen zweiten Teil haben, aber ich möchte noch euch ein Video vorspielen, eine kurze Präsentation, damit das ihr auch seht, auch in Bildern nochmal seht und hört, was OM ist und was wir so alles machen. Danach geht's dann weiter.
Über 3 Milliarden Menschen haben noch nie von Jesu Liebe für sie gehört. Noch nie. Und diese Zahl wächst pro Tag um 60.000. Fast 22 Millionen im Jahr. Das ist die Bevölkerung von Singapur, London und New York zusammengenommen. Es sind Familien, Dorfgemeinschaften, ganze Volksgruppen, die ohne das Wissen leben, warum sie geschaffen wurden und wie sehr sie von Gott geliebt sind. Viele von ihnen können das nicht ändern, denn es gibt keine Kirche, keine Bibel, keinen Jesus-Nachfolger unter ihnen. Als Nachfolger Jesu liegt es an uns, Gottes Hoffnung und Liebe weiterzugeben. Seit 1957 ist OM im Einsatz, um Jesus denen vorzustellen, die ihn noch nicht kennen. Und dieses Vermächtnis lebt bis heute. Wir sind eine Bewegung mit Mitarbeitern aus über 120 Nationalitäten. Wir alle sind davon angetrieben, denen Gottes Liebe zu zeigen, die ihn noch nicht kennen. Wenn Menschen ihre Hoffnung auf Jesus setzen, kann sich seine Liebe wie ein Buschfeuer verbreiten. Und wenn das passiert, verändern sich Leben. Lebendige, Christus-zentrierte Gemeinschaften werden geboren und Generationen werden für immer verändert. Unsere Vision ist für den Einzelnen. Unser Ziel, die Welt. Wir bringen Christen zusammen und helfen ihnen, ihren Teil in Gottes Mission zu erkennen, um überall und jeder Person von seiner Liebe zu erzählen. Wir sind eine bunte Mischung aus Missionaren, ausgebildeten Profis, Künstlern, Pastoren, Lehrern und mehr. Wir nutzen unsere gottgegebenen Fähigkeiten und Leidenschaften, um das zu tun, wozu jeder Jesus-Nachfolger berufen ist. Wir wachen jeden Morgen mit der Überzeugung auf, dass der Gott des Universums mit uns ist. Das ermutigt uns, befähigt uns und bringt uns weiter. Kein Ort ist zu weit weg, keine Aufgabe zu schwer. Und es gibt keinen, den wir nicht erreichen wollen. Weil es 3 Milliarden Gründe gibt, werden wir nicht aufhören können. Die Not ist groß, aber unser Gott ist größer. Und er hat uns alle berufen, diese große Aufgabe gemeinsam zu meistern. Wie wirst du ein Teil seiner lebensverändernden Bewegung?
Ja, jetzt möchte ich einen kleinen Switch machen. Wir haben jetzt gerade den Fokus auf die Not, auf das, was alles nicht gut läuft, auf die Menschen, die Jesus noch brauchen, und wir wollen es nicht aus dem Blick behalten. Aber ich möchte den Blick ein bisschen jetzt in die andere Richtung nehmen, die Perspektive wechseln und da auch ein bisschen weitermachen in die Richtung, was da Markus schon in der Einleitung auch immer wieder gebracht hat. Und einfach mal fragen, kannst du es denn nicht sehen? Wir sehen die ganzen Probleme, wir sehen die ganzen Herausforderungen und man sagt uns Deutschen das ganz besonders nach, dass wir den Fokus immer auf den Problemen haben und auf unseren negativen Seiten. Lasst uns doch mal ein bisschen in die andere Richtung gucken. Ich habe euch hier einen Bibelvers hingemacht aus Habakuk. Seht euch um unter den Heidenvölkern und schaut umher, verwundert und entsetzt euch. Denn ich tue ein Werk in euren Tagen. Ihr würdet es nicht glauben, wenn man es erzählte. Wir haben so die Tendenz, Dinge manchmal nicht zu sehen, obwohl sie da sind. Ganz besonders gibt es so optische Täuschungen, ne, wo ein Bild mit zwei verschiedenen Sachen, und manchmal sieht man es einfach nicht, bis man irgendwie versteht, wie es ist, und dann kann man das andere vielleicht schon gar nicht mehr sehen. Oder da gibt es diese 3D-Bilder, wo man sich fokussieren muss auf ein Ding, was da irgendwie versteckt ist. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da braucht man wirklich Übung, und wenn man es dann mal den Trick raus hat, dann ist es relativ einfach. Aber wir haben oft die Tendenz, Dinge, die vor unseren Augen sind, nicht zu sehen. Vor ein paar Wochen hatten wir eine Familienfeier und meine Kinder mit ihren Cousins haben Fange gespielt, und einer meiner Söhne, der Kleine, die haben Fange gespielt und wir saßen in so einem Straßencafé, und der hat sich direkt neben mich gesetzt, mitten rein bei uns. Und die Kinder haben ihn nicht gesehen. Die sind an ihm vorbeigelaufen, die haben ihn sogar angeguckt und die haben es nicht kapiert, dass er Teil des Spiels ist. Und deswegen war er der Allerletzte. Er ist nur verraten worden am Ende von seinem Bruder, das war natürlich klasse, sonst hätte man ihn nicht verstanden. Das heißt, es war offensichtlich und man hat es nicht gesehen. Das ist für mich ein Bild. Für mich ein Bild auch dafür, dass wir Sachen vor unseren Augen haben, die wir nicht sehen. Auch in unserem eigenen Leben und weltweit. Wir erleben Sachen mit Gott und denken, ja, jetzt weiß ich, jetzt kann ich vertrauen, und 3 Wochen später, was war da nochmal? Hat jemand was mit Gott erlebt? Nö, schon lange nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der so ist, aber mir geht es so. Vielleicht, dem einen oder anderen auch. Wir haben die Tendenz, das Schlechte zu sehen und das Positive zu übersehen. Und Gott selber sagt zum Habakuk diese Verse, was wir hier sehen. Guck doch mal hin, was ich tue. Er macht das auf eine Frage eigentlich vom Habakuk in den ersten 4 Versen, wo Habakuk sagt, wo bist du denn? Warum arbeitest du nicht mehr? Jetzt ist der Fokus in diesem ganzen Buch ein bisschen der, dass Israel den Weg verlassen hat und dass Gott gesagt hat, okay, wenn ihr nicht wollt, dann mache ich es halt woanders. Dann mache ich es halt mit anderen, ein bisschen auch, um euch rauszufordern, um euch neidisch zu machen. Aber auch zu zeigen, hey, macht doch mal euren Blick auf. Macht doch mal eure Augen auf und schaut mal hin. Denn es stimmt gar nicht, dass ich nichts tue. Vielleicht, und wenn du tatsächlich in deinem Leben nichts erfährst, vielleicht liegt es daran, dass du den Fokus falsch hast. Vielleicht solltest du wieder mehr mit mir rechnen, mehr wieder zu mir zurückkommen. Und ich möchte uns einladen, zum einen diese 2 Pole, diese Leidenschaft für die Verlorenen, und wirklich von Jesus und von Gott zu erbitten, Herr, gib mir diese Leidenschaft, und zum anderen auch diesen Perspektivenwechsel, dieses Hinschauen zu dem, was Gott tut, sich das merken und auch wirklich sich vielleicht die Mühe machen, mal über seinen Tellerrand rauszugucken und zu schauen, was tut er denn? Und wenn er auch, wenn ihr in eurem eigenen Leben was seht, was er tut, dann vergesst es nicht. Erzählt es euch auch immer wieder. Gott hat es seinem Volk wirklich fast als Gebot gegeben. Erzählt euch das. Macht euch Altäre, nicht um den Altar anzubeten, sondern um euch daran zu erinnern, was ich tue und was ich getan habe. Erzählt es von Generation zu Generation, um es nicht zu vergessen, was ich tue und was ich getan habe. Ja, Gott tut. Gott ist am Werk. Und mich begeistert es tatsächlich, jetzt im Moment gerade bei OM auch zu sehen, immer wieder auch Geschichten zu hören, was Gott tut, wo er gerade momentan am Werk ist, weil es hilft mir persönlich, auch auf Gott zu vertrauen. Und selbst wenn er was in Nepal tut und ich das höre und ich das mitbekomme, dann begeistert es mich. Und es bringt mir selber auch was, weil ich merke, Gott ist immer noch am Werk. Und vielleicht hilft es mir und vielleicht hilft es uns auch, den Fokus wieder auf unser Leben zu richten und mehr mit Gottes Hilfe zu rechnen und mehr mit seinem Eingreifen zu rechnen und auch überhaupt erstmal zu sehen, was er denn tut. Weil es ist nicht alles auf der anderen Seite der Welt, was Gott tut. Aber er tut und er ist immer noch der Große. Und er ist ein Gott, dem es wirklich wichtig ist, Geschichte zu schreiben und bei uns zu sein, erfahrbar zu sein. Ich möchte euch noch einen kleinen Bibelvers vorlesen, einfach wo es auch nochmal darum ging, dass jemand nicht sieht. Ihr kennt die Geschichte aus dem 2. Könige vielleicht bei Elisa, 2. Könige 6, Vers 15 bis 17. Als nun der Diener des Mannes Gottes am Morgen früh aufstand und in Haus ging, siehe, da lag um die Stadt ein Heer mit Pferden und Streitwagen. Da sprach sein Knecht zu ihm: O weh, mein Herr, was wollen wir tun? So, hier haben wir diese Situation, keine Hoffnung, Problem, Herausforderung, lebensbedrohlich. Er sprach, Elisa: Fürchte dich nicht, denn die, welche bei uns sind, sind zahlreicher als die, welche bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach: Herr, öffne ihm doch die Augen, damit er sieht. Da öffnete der Herr dem Knecht die Augen, sodass er sah. Und siehe, der Berg war voll feuriger Rosse und Streitwagen rings um Elisa her. Ganz offensichtlich geht es hier nicht um diese Augen, die wir sehen, sondern um das innere Bild, um das innere Sehen, um das geistliche Sehen, die da geöffnet wurden. Und das wünsche ich mir, das wünsche ich euch, dass Gott uns diese Augen öffnet. Und ich lade euch ein, das auch zu beten für euch. Herr, öffne mir die Augen, lass mich sehen. Lass mich sehen, was du tust. Lass mich sehen, wie auch die geistliche Realität um mich herum funktioniert, um zu sehen und auch ermutigt zu werden, was Gott tut. So, jetzt lasst uns auch tatsächlich schauen. Wir fangen mit Jonas an. Wir haben letzte Woche schon ein bisschen was gehört, was Gott tut. Ich habe ihn gebeten, auch heute nochmal, kann schon vorkommen, einfach nochmal zu erzählen, was Gott tut, weil es uns ermutigt. Er zuerst und danach habe ich noch ein paar andere. Und wenn es euch zu viel wird, dann schreit und sagt Stopp und dann höre ich auf.
Hey, gerne. Also eine ganz kurze Geschichte, die ich irgendwie gerne noch erzählen würde. Und zwar habe ich das gehört vor einigen Monaten, die Geschichte. Und zwar ist es so, dass mir wurde es erzählt von meinen Mitarbeitern dort in Nepal, dass sie in ein Dorf kamen und haben so gehört, dass in dem Dorf vor 9 Jahren eine kleine Gemeinde entstanden ist mit 30 Leuten. Eine richtig coole Sache. Und aber über die Monate und die Jahre haben sie sich irgendwie, 30 Leute, ging dann irgendwann so ein bisschen das Neue irgendwie verloren, haben dann aufgehört, einige dann sich dazu zu kommen und irgendwann sind so einer nach dem anderen alle abgebröckelt und waren wieder zurück. Die kamen die meisten aus einem Hindu-Umfeld, die meisten dann auch wieder zurück in ihren alten Traditionen, im Hinduismus, mit ihren Familienangehörigen. Und haben es nie wirklich gelernt, einfach gemeinsam zu beten, Gottes Wort zu lesen. Und irgendwie ging da was verloren. Und nach ein paar Jahren war dann auch wieder Schluss. Meine Teamkollegen, es waren zwei Mädels, die Roschny und die Shanti, die sind dann in das Dorf gekommen und haben so dies gehört im Dorf und haben dann sechs in dem Dorf getroffen, die tatsächlich noch Glauben, irgendwie einen Glauben an Jesus hatten und haben dann sich mit denen zusammengesetzt und gesagt, hey, lasst uns beten für euer Dorf, lasst uns beten für das, dass hier das wieder entstehen könnt, dass ihr euch gemeinsam treffen könnt. Und haben dann auch ihnen ganz, ganz einfach wieder geholfen, sagen, hey, so einfach kann das funktionieren, gemeinsam die Bibel zu lesen, kurzen Abschnitt zu lesen, das zu besprechen mit Fragen, was lernen wir von Gott darüber, was lernen wir über Menschen, was können wir davon anwenden und auch gemeinsam zu singen, zu beten. Haben sie einfach ermutigt und haben auch angefangen zu beten und dann in den Dörfern einfach drumherum zu laufen und auch mit den Alten zu sprechen, die anderen 24, die damals bei der Gemeinde dabei waren. Und tatsächlich dann jetzt vor ein paar Monaten in dem Dorf, als sie das gemacht haben, kamen dann diese sechs zusammen und die anderen, alle 24, kamen wieder zusammen und zusätzlich noch drei andere, die irgendwie aufgesammelt wurden unterwegs und sie haben wieder angefangen, neu zu entdecken, was Gemeinde ist für sich. Und sind jetzt dabei und natürlich ganz wichtig dabei, einfach in dieser Nacharbeit, wo die zwei, die Roschny und die Shanti, ihnen jetzt wieder neu zeigen, hey, wie das funktioniert, die Bibel zu lesen, zu beten gemeinsam, zu singen. Und ich glaube, eine Sache, die mir einfach, als ich es so mitbekommen habe, hängen geblieben ist Jüngerschaft. Jüngerschaft ist so wichtig, wenn wir gemeinsam unterwegs sind und diese Ermutigung, die wir miteinander haben, mitbringen. Und das fand ich eine coole Geschichte. Und Gott ist am Werken, wieder neu, immer wieder neu, zur richtigen Zeit, seine Leute an den richtigen Platz zu stellen, um wieder neu zu helfen, auch manchmal verloren gegangen ist, wieder neu zu entdecken. Und deswegen ist auch gerade in Nepal ist Jüngerschaft ein Riesenthema, ein ganz wichtiges Thema, da dran zu bleiben. Genau, und preis den Herrn dafür, dass sie sich jetzt wieder treffen und jetzt 33 insgesamt dort da Gemeinde sind. Eine kleine Geschichte.
Danke dir. Oh, diese Technik. Ja, geht auch ohne erstmal. Mach weiter. Nein, ich bleibe noch mal ganz kurz hier. Mich hat es ermutigt, als der Jonas mir das erzählt hat. Wir hatten die Tage mehrmals miteinander zu tun und sind viel Auto gefahren. Und da hat er mir die Geschichte schon mal erzählt und ich fand es cool. Und ich fand es ganz besonders schön für euch, diese Geschichte, weil der Walter letztes Mal erzählt hat, dass ihr im Herbst einen Kurs anfangen möchtet, um auf tiefer zu gehen. Basics, glaube ich, nennt ihr es. Wie wichtig ist es doch, auch die Nacharbeit. Ja, Leute, zum Glauben ist die eine Sache und der Heilige Geist kann wirken und er wirkt auch, aber benutzt uns auch. Und wie wichtig ist es doch, auch tiefer zu gehen. Sei es in der Jugendarbeit auch oder in allen möglichen Kreisen, aber dann tatsächlich auch solche Sachen wie Jüngerschaftskurse, Glaubensgrundkurse. Ja, die Schiffe, die sind sehr bekannt. Ehrlich gesagt, in Deutschland habe ich das Gefühl, und ich muss ehrlich sagen, das war bei mir selber so, reduziert man OM ganz oft auf die Schiffe, weil die sind bekannt. Da war der ein oder andere schon drauf oder aus ganz vielen Gemeinden waren Leute schon irgendwie mal auf einem Schiff von OM. Und das ist eine super Sache. Die Idee, die George Ferber da hatte, beziehungsweise diese Eingebung, die war so revolutionär damals, dass die alle gesagt haben, er ist verrückt. Ich glaube, das hat er sowieso öfter gehört. Aber es ist eine richtig fruchtvolle Arbeit. Aber OM hat natürlich noch viel, viel mehr. Aber wir haben die Schiffe. Und mit den Schiffen ist es möglich, in Länder zu kommen und riesengroße Materialien, also Bücher auch, in Länder zu bringen, in denen es sonst nicht so möglich ist. Und so gibt es die Doulos und die Doulos Hope mittlerweile und die Logos Hope. Die Doulos Hope ist unser neuestes Schiff, wurde erst im Mai eingeweiht und ist im Moment in Singapur, bald auf dem Weg nach Malaysia. Es ist ein relativ kleines Schiff, ist ein bisschen eine neue Idee, nämlich ganz besonders in Asien in den Fluss Mekong reinzufahren, um ganz viele Länder, die am Fluss sind, die gar nicht am Meer sind, auch mit dem Evangelium zu erreichen. Und es ist eine Gebetserhörung und ist echt eine schöne Sache, dass wir dieses Schiff jetzt haben. Wir können dafür beten auch, wir brauchen noch Mitarbeiter. Die auch dauerhaft oder längerfristig zumindest eine Weile mitgehen. Aber es ist echt eine Sache, eine gute Sache, was Gott eben auch durch die Schiffsarbeit tut. Das andere Schiff ist die Logos Hope. Es ist interessant, wie dieser Titel Hope, Hoffnung, tatsächlich spricht und wie Länder, die die das hören, da ist ein Schiff, das Hoffnung bringt, dadurch in Kontakt zu OM kommen oder mit OM kommen und sagen, wir wollen das. Wir wollen Hoffnung erleben. Und so kam das vor kurzem, dass die Logos, die seit 2009 in Betrieb ist, letztens im Irak war, in einem Land, in dem es absolut unmöglich war, bisher überhaupt reinzukommen. Und es wurde von Irak eingeladen, Hoffnung zu bringen. Und eine Geschichte dahin, wo wir die Größe Gottes sehen, die hat mich wirklich auch sehr beeindruckt, um nach Basra zu kommen, der Hafen, muss man, also Irak hat nicht einen direkten Anschluss ans Meer, sondern wie so eine Bucht auch, fast so wie so ein Fluss. Um nach Basra zu kommen, musste man ein bisschen einen Fluss 6 Stunden hochfahren. Und das war alles ausgemacht. Es war abgemacht, dass man kommt und dann ist die Logos da losgefahren und wollte da rein und der Kapitän hat gesagt, es geht nicht. Es funktioniert nicht. Es ist technisch nicht möglich, weil die Zufahrt zu dem Hafen, da ist eine Sandbank und wir passen nicht drüber. Und so hat der Kapitän unseren Direktor in Mosbach, den Schiffsdirektor, angerufen und hat ihm das gesagt und hat gesagt, geht nicht, wir müssen abblasen. Wir können da nicht rein, unser Schiff ist zu groß, der Wasserstand ist zu niedrig und wir kommen nicht rein. Und dann hat der Direktor zu ihm gesagt, der Seelen, hat zu ihm gesagt, ja, glaubst du, Gott will, dass wir da reingehen? Hat Gott bestätigt, hat er gesprochen? Und der Kapitän sagt, ja, Gott will, dass wir da hingehen. Aber es geht nicht. Es ist nicht möglich. Es ist technisch nicht möglich. Und hat Seelen zu ihm gesagt, wenn Gott sagt, wir sollen da hingehen, dann lass uns beten. Haben sie gebetet. Und jetzt kann ich nicht mehr ganz genau sagen, wie es war, ob es die gleiche Nacht war oder einen Tag drauf. Auf jeden Fall sind 2 Sachen passiert. Zum einen hat es geregnet auf eine Art und Weise, wie es schon seit Ewigkeit nicht mehr geregnet hat. Keiner konnte sich tatsächlich an solche Regengüsse erinnern. Somit ist der Fluss, also der Pegelstand hochgegangen. Und was wirklich noch nie passiert ist, keiner konnte sich daran erinnern, weder Piloten noch sonstige Meteorologen, der Wind hat gedreht. Normalerweise kommt er immer von den Bergen runter, entgegen, Richtung Meer. Und er hat das erste Mal in der Geschichte von vielen Menschen, von Erfahrung, gedreht und er ist vom Meer ins Landesinnere gedreht. Und so ist das Schiff mit 49 Zentimetern über der Sandbank reingefahren und ist in Basra angekommen und hat eine wahnsinns fruchtvolle Zeit gehabt. Es sind so viele Menschen da hingekommen. Sie haben die Hoffnung kennengelernt. Man durfte nicht viel machen, man durfte auch nicht viel sagen und trotzdem waren Gespräche da. Und die Logos wurde so begrüßt von Irak. Ja, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe so ein bisschen Gänsehaut. Gott tut was, Gott ist am Werk. Und das ist schön, das zu sehen. Eine andere Sache, die mich persönlich tatsächlich sehr begeistert unter den vielen Ländern, in denen wir arbeiten und wo was geht, ist Afghanistan. Und Afghanistan und Begeisterung, das hört sich erstmal widersprüchlich an, denn in Afghanistan ist seit ein paar Jahren überhaupt gar nicht mehr so viel Begeisterung da, seit die Taliban da am Werk ist. Aber Gott tut trotzdem. Und das ist das Schöne. Es gibt eine Ministry, die heißt Pamir. Pamir macht Medien, sehr, sehr gute Medien, Radioarbeit, Internetarbeit und alle möglichen, auch telefonisch. Und mussten raus aus Afghanistan, machen das schon seit, keine Ahnung, 30 Jahren, mussten raus, weil es im Land eigentlich gar nicht mehr möglich ist. Einer ihrer Sitze ist mittlerweile in Bremen, aber auch in ganz anderen Teilen der Welt. In Kanada ist auch jemand und so weiter. Und machen von da aus Medienarbeit, indem sie Anzeigen schalten, indem sie im Internet präsent sind, Radiosendungen ausstrahlen in Afghanistan und weltweit, auch von den ganzen vielen Flüchtlingen, die es gibt. Und es ist sehr, sehr spannend, was da passiert, wie Menschen zum Glauben kommen, wie sie zum Fragen kommen, wie sie Jesus kennenlernen, so dass sie manchmal die Anzeigen wieder rausnehmen müssen, weil sie sich gar nicht retten können vor so viel Anrufen. Also der die Anrufe entgegennimmt, der sitzt in Kanada. Und das ist echt interessant. Der schafft es manchmal gar nicht, diese ganzen Anfragen oder auch diese E-Mails oder so, die reinkommen, wo Menschen fragen, wo sie Fragen haben über den Glauben und ermutigt werden und selbst trotzdem, dass es verboten ist in Afghanistan, trotzdem ihren Glauben leben. Einer, der von der Polizei, sie hat gefunden, dass er hat gesehen, dass er ein Smartphone hat mit einer Bible-App drauf. Wurde verschlagen, deswegen wurde verprügelt von der Polizei und man hat ihm gesagt, du darfst das nicht mehr machen und er hat gesagt, ja, ist zurückgegangen und hat sich die App wieder aufgeladen. Wir können es doch nicht lassen, von dem zu reden, was wir gehört oder gesehen haben. Das ist so eine Geschichte, und die Arbeit unter Afghanen, die wächst tatsächlich, und Menschen kommen zu glauben, und das Team, die unter Afghanen arbeitet, sagen, bis da vor 30 Jahren, da hat keiner sich getraut, überhaupt öffentlich zu sagen, dass er Christ ist, beziehungsweise nicht mal ohne Bild seine Stimme. Er hätte nie ein Zeugnis gegeben, einfach nur Audio. Heute stellen sie sich vor die Kamera und sagen, wir sind Christen, was wiederum andere Afghanen ermutigt auch, das auch zu tun. Auch wenn sie nicht mehr in Afghanistan sind und vielleicht nie wieder zurück können. Aber sie machen das. Oder wo sie mittlerweile sich Fragen stellen müssen, nicht mehr nur, wie kommen Menschen zum Glauben, sondern wie erziehen wir Kinder nach dem christlichen Glauben? Wie sieht Ehe aus? Also da sieht man in 30 Jahren, was da gewachsen ist. Ich habe hier so ein paar Sachen, ich gehe da gar nicht mehr drauf ein, aber einfach so ein paar Geschichten, wie Menschen angerufen haben oder erzählen. Und es gibt eine Homepage, und wenn ihr Afghanen kennt oder in irgendeiner Art und Weise mit Flüchtlingen arbeitet, dann könnt ihr euch das merken. Ich habe leider noch keine Karten, die werde ich aber bald haben. Wenn Interesse besteht, kann ich euch die vielleicht als Gemeinde auch zukommen lassen, ein paar so Visitenkarten. Hopeforafghans.com, ich glaube, hier steht das. Hier unten. Das ist eine Internetseite mit ganz, ganz viel Material. Alles auf ihrer Sprache. Farsi oder was ist das, glaube ich. Jüngerschaftsprogramme, Bibelstudienprogramme, Zeugnisse und so weiter, die kann man super gut weitergeben, dass Menschen auch hier, Afghanen, eine Hilfe haben, in ihrem Glauben weiterzukommen. Also schreibt euch das gerne auf, beziehungsweise merkt es euch, und wenn ihr Interesse habt, kann ich euch, sobald ich die Karten habe, mal ein paar zukommen lassen, dass ihr die auch weitergeben könnt. Afghanistan. Slowenien, da habe ich auch eine coole Geschichte gehört. Slowenien ist ein Land zwischen Italien und Kroatien, gar nicht weit von hier. Der Balkan ist übrigens eine Region generell, die ganz, ganz viele Menschen hat, die zu diesen Unerreichten zählen, die keine Ahnung haben über Jesus. Denkt man nicht, weil wir fahren da hin zum Urlaub machen, manche. Aber das ist so. Und in Slowenien gibt es ganz, ganz viele Romas auch. Und das ist wirklich wir sind fast wie eine Kaste, ne? Also fast wie die Ausgeschlossenen. Keiner will was mit ihnen zu tun haben. Eine Gemeinde in Slowenien hat vor kurzem einen Podcast über den Charakter Gottes produziert. Und in einer der Episoden ging es dann darum, dass Gott auch heute noch heilt. Eine Roma-Familie in Slowenien hörte das und waren erstaunt, und weil sie das noch nie gehört hatten, dass Gott auch heute noch Wunder tut und dass er heute noch heilt, sich erkundigt haben, sich informiert. Letztendlich sind sie dort aufgetaucht und haben gesagt, wenn Gott heilt, hier unser 8 Monate alter Sohn, der kann nicht sehen. Ich habe nachher noch ein bisschen weiter investigiert, der konnte nicht nur nicht sehen, der hatte auch Probleme mit dem Atmen, der hatte eine Maske und hat nicht atmen können, richtig selbstständig. Dann haben die für ihn gebetet, nicht sofort was passiert, aber später haben sie Zeugnis gekriegt oder die Nachricht gekriegt, dass der geheilt wurde, dass er mittlerweile selbstständig atmet und auch reagiert, das heißt, er sieht. Daraufhin ist natürlich diese Familie zum Glauben gekommen, und nicht nur sie, sondern darauf ist auch was entstanden, und andere Menschen in ihrem Roma-Umfeld sind zum Glauben gekommen. Wurden mehrere Gemeinden gegründet aufgrund dieses Zeugnisses in Slowenien unter Romas. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht wäre es auch mal schön, was aus Deutschland zu hören. Habe ich auch was mitgebracht. Das ist Mosbach. Ich arbeite in Mosbach. Ich war noch nie in dieser Kirche. Ich war noch nie in der Stadt drin. Aber eine Geschichte zu dieser Kirche, das ist die Stiftskirche von Mosbach. Und neben dem, dass ich Referent bin, betreue ich auch Kurzzeitmitarbeiter, die für eine kurze Zeit, so bis zu einem halben Jahr, ins Ausland gehen. Und eine davon, die kommt aus der Nähe von Mosbach, und die hat mir letztens ihr Zeugnis erzählt, wie sie zum Glauben gekommen ist. Sie ist nicht in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Ja, ihr Papa ist Tunesier, ihre Mutter ist Italienerin. Hat eigentlich keine Ahnung gehabt von Jesus, nur halt das, was man in der Schule so halt in Deutschland hört, aber eben nicht. Und sie hat erzählt, sie ist mittlerweile mit OM unterwegs, in einem Kurzzeiteinsatz, und sprüht für Jesus, ist richtig cool. Eine ganz junge, keine Ahnung, so 23 oder so ist sie, glaube ich. Und sie hat nur erzählt, mal in einem Gespräch, das ich mit ihr hatte, dass sie auf übernatürliche Weise zum Glauben kam. Und da musste ich nachhaken, da habe ich sie angerufen und habe gesagt, erzähl mal, was heißt das? Und dann hat sie mir erzählt, sie ist vor, keine Ahnung, vor kurzem, 2 Jahren vielleicht, in Mosbach vor dieser Kirche gesessen, auf einem Platz, hat auf die Kirche hingestarrt, ihr ging es echt nicht gut. Sie hatte Nierenprobleme, war wirklich krank, hatte Leiden, hat beim Liegen ständig Schmerzen gehabt. Sie war abhängig, unter anderem Tabak, aber auch noch ein paar andere Sachen, die nicht so ganz legal sind. War eigentlich ziemlich deprimiert vom Leben. Hat auf die Kirche geguckt und hat ein Schild gelesen, die Kirche ist offen oder so ähnlich. Wie so manchmal dran steht, ne? Und dann hat sie irgendwie den Eindruck gehabt, sie geht jetzt einfach mal rein. Es hat so wie, das war einfach jetzt wie so ein Scheinwerfer drauf. Und dann ist sie da reingegangen, da war kein Mensch drin und sie ist einfach rein schnurstracks auf die Altarbibel zu, hat geguckt, hat irgendwas aufgemacht und hat gelesen und hat gedacht, jetzt probiert sie einfach mal, ne? Und hat Finger hin und hat es gelesen, hat ihr erstmal, in dem Moment hat sie ihr gar nichts gesagt, aber sie hat gesagt, sie hat ein Foto davon gemacht, ist in den Altarraum hinten reingegangen in den Chor und hat sich einfach dort hingesetzt und hat eine Stunde einfach dort verbracht. Und ist dann hingegangen, hat den Eindruck gehabt, sie soll das Kreuz umarmen. Ist dann hingegangen, hat das Kreuz umarmt und hat geheult und hatte eine Zeit mit Gott, ohne ihn zu kennen. Ist dann nach Hause gegangen und hat in den nächsten Tagen, und da nimmt es mir nicht übel, ich weiß die Details immer nicht, aber in den nächsten Tagen hat sie eine Audiobibel angehört und hatte den Eindruck, sie soll auf eine gewisse Minutenzahl vor, sie ist irgendein Evangelium, hat sie angemacht und hat gesagt, hat gehört und ist auf eine gewisse Minutenzahl vorgesprungen und dann kam der Spruch, meine Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Und das fand sie cool, weil sie war ja krank und sie hatte diese Begegnung mit Jesus und hat es so gesehen und dann hat sie die gleiche Geschichte nochmal gemacht, hat ein anderes Evangelium genommen, auch wieder in dieser Hörbibel und ein anderes Evangelium, Paralleltext, genau das gleiche, meine Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Hat sie es ein drittes Mal gemacht. Eine englische Hörbibel. Und wieder genau das Gleiche. My daughter, your faith has healed you. Hat sie mir erzählt. Dann hat sie ihr Handy rausgenommen und hat das Foto angeguckt, das sie gemacht hat von der Altarbibel. Muss ich erzählen, was da drauf stand? Meine Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Sie hat keine Nierenprobleme mehr. Sie ist geheilt von allen ihren Süchten und sie sprüht für Jesus. Ist jetzt gerade unterwegs, um einfach mal zu gucken. Sie hat den Eindruck, sie soll in die Mission gehen. Macht gerade einen Kurzzeiteinsatz für 2 Monate. Ich glaube noch nicht das Ende ihrer Geschichte. Gott tut auch heute noch Wunder, da gibt es ein cooles Lied. Ja, Gott arbeitet auch in Ungarn. Und da habt ihr ja, was auch einen persönlichen Kontakt zu, als Gemeinde, die Franziska Kleber, die von euch auch ausgesendet wurde. In Ungarn und ich habe sie angeschrieben, habe es letzte Woche auch schon erzählt, Grüße von ihr. Und sie hat mir erzählt, was sie gerade sehr ermutigt, mal herausfordert tut sie natürlich die Sprache, da dürft ihr gern weiter für sie beten. Aber was sie ermutigt hat, da war eine Gruppe aus Finnland da, die auch einen Kurzzeiteinsatz gemacht haben für 2 Wochen. Und in der Zeit, wie diese finnische Gruppe da war und mit Kindern gearbeitet haben, wo diese Gemeinde schon seit 6 Jahren oder was arbeitet, hat einer der Finnen nachher sein Zeugnis erzählt und aufgrund dessen, er hat dann auch gesagt, hey, möchte jemand von euch das zu den Kindern, möchte jemand von euch Jesus kennenlernen? Und daraufhin sind, glaube ich, 2 oder 3 zum Glauben gekommen. Und sie haben gesagt, ja, sie möchten das. Und das hat die Franziska sehr beeindruckt und sehr mitgenommen und bewegt, wo sie auch gesagt hat, es ist voll schön und gleichzeitig auch schade, dass es 6 Jahre braucht, dass mal jemand kommt und so direkt auch einlädt. Ja, und ja, da durfte er gerne weiter für sie beten. Auch, dass diese Kinder und diese Jugendlichen, die da was gehört haben und die auch nach wie vor hören, weil die Kreise sind ja regelmäßig, dass sie weiterkommen, dass eben auch Jüngerschaft und ist, ja, und dass sie selber natürlich in ihrer Zeit jetzt auch durch sprachliche Herausforderungen trotzdem weiterhin fruchtbar ist und Gott sie benutzt. Jetzt noch ganz kurz, Ukraine, hätte da auch ein Video, aber das ist jetzt einfach zu lang auch. Um aufzuzeigen, nach einem Jahr, über ein Jahr Krieg mittlerweile, und wir sehen da das Schlimme und alles, was passiert. Wir sehen aber auch dort und hören immer wieder, wie gerade Christen die Hoffnung sind in diesem Land und wie Menschen zum Glauben kommen und wie sie bewahrt werden und wie Liebe einfach. Ich würde sagen, das ist das Größte. Es werden nicht alle Christen bewahrt. Es sterben auch Christen. Aber die ganzen schlimmen Sachen auch, und dann sieht man hier eine Kirche, wo Gottesdienst stattfindet, wo Gott gelobt wird und wo auf der einen Seite die Luftmatratzen sind und auf der anderen Seite sitzen sie zum Gottesdienst und Zeugnisse, die da einfach auch, wo sich Menschen bedanken, wie auch durch OM und durch andere Werke und durch Christen einfach Hoffnung rüberkommt und wo Menschen mit dem Evangelium berührt werden, und das ist nicht wenig. Tatsächlich, das passiert immer wieder. Da gibt es viele, viele Geschichten von Menschen. Und auch, was sehr beeindruckend war, was ich gelesen habe oder gehört habe, waren eine Online-Sitzung zwischen den Leitern von OM Russland, OM Polen und OM Ukraine, mit einer von OM, die ein Interview gemacht hat, das war letztens in der Zeitschrift von uns, wo sie zusammengekommen sind und wo das auch ein Thema war, ne, zwischen dem Leiter von Russland und dem Leiter von der Ukraine, ein Russe und Ukrainer, und wo Versöhnung stattgefunden hat und wo Scham auch da war und es angesprochen wurde und gesagt wurde, aber in Christus sind wir eins und wir lieben uns und wir sind nicht böse aufeinander, bloß weil wir aus einem anderen Land kommen. Und das ist auch schön, einfach was da in der Ukraine passiert. Ich könnte euch noch ganz viel sagen, aber ich glaube, dann schmeißt ihr mich raus. OM in Deutschland, das ist unsere Base. Lade ich euch ein, kommt gerne mal vorbei. Man kann da auch ein Wochenende verbringen als Gemeindeleitungskreis, als Jugendkreis. Wir haben ein paar Zimmer, theoretisch sogar als Gemeindefreizeit. Da müsste man gucken, ob es reicht. Oder auch einfach mal einen Ausflug, auch dort sich das mal anzugucken und dann eine Führung zu kriegen. Könnt ihr euch ja mal überlegen. OM arbeitet natürlich auch in Deutschland. Also wir haben da nicht nur Büros. Wir haben eine Arbeit ganz besonders unter Immigranten in Heilbronn, ist das nächste. Da gibt es auch regelmäßig Gottesdienste, donnerstags abends sind die alle 2 Wochen, glaube ich. Wenn das jemand interessiert oder auch sagt, ja, da würde ich vielleicht mal gern Teil davon sein oder wie, dann ist das auch möglich, erreichbar von hier. In Chemnitz, in Hamburg und in Heilbronn, so, das sind so die Sachen, die hier direkt in Deutschland vor allem laufen, aber eben auch Einsätze, Kurzeinsätze, mit diesen Teams, aber auch anders. An Ostern zum Beispiel war eins und wird es auch wieder sein. Und dann haben wir auch eine Kunstarbeit, OM Arts. Wenn Leute künstlerisch einfach auch ihren Glauben weitergeben wollen, dann ist das wie so eine Plattform. Und wenn ihr Künstler seid, wenn jemand von euch da ist und das interessiert, dann kommt gerne auf mich zu, dann kann ich den Kontakt machen. Denn auch durch Kunst, sei es Musik oder sei es Malen, Zeichnen oder sonst was, ihr seht, ich bin kein Künstler, sonst würde ich nicht so reden wie der Blinde vom Regenbogen. Aber auch durch die Kunst kann man seinen Glauben. Und man kommt in Kreise rein, wo andere Leute vielleicht nicht reinkommen. Wir haben Teen Street. Das ist ein sehr bekannter Teenager-Kongress schon seit vielen, vielen Jahren. Ich werde dieses Jahr das erste Mal dabei sein. Ich kenne das schon immer, aber ich war noch nie dort. 2.500 Leute etwa, Teenager und Mitarbeiter zusammen, dieses Jahr international aus Europa. Die nächsten Samstag für eine Woche sind wir dort in Offenburg in der Halle. Betet auch gern dafür. Auch da passiert ganz, ganz viel, dass Teenager, junge Leute von Mission angesprochen werden, natürlich von Gott selber persönlich angesprochen werden, aber auch berufen werden. Das passiert ganz, ganz oft bei Jugendlichen, dass es im jungen Alter schon irgendwo anfängt, dass Menschen berufen werden, vielleicht später auch mal langfristig zu gehen. Und wenn irgendjemand von euch, vor allem ich spreche jüngere Leute an, nicht weiß, was er nächste Woche Samstag eine Woche lang tut, wir brauchen ganz dringend, vor allem Jungs, Männer, die noch mitarbeiten, wir brauchen Coach ganz, ganz dringend, weil welche abgesagt haben. Auch Frauen, aber vor allem Männer, dann meldet euch bitte bei mir, dann kriegen wir da noch eine Möglichkeit hin, von Samstag bis Samstag dabei zu sein.